Danke, Heiliger Geist, dass du hier bei uns bist und dass du uns so kreativ und so vielfältig anleitest. Hab Dank, Herr, dass du so viel von deinem Wort uns heute Vormittag schon gegeben hast und dass wir berührt werden von dir, Jesus. Hab Dank dafür, dass du lebst und dass du uns nahe kommst. Hab herzlich Dank dafür, Herr. Danke für alle Übereinstimmungen, die du gegeben hast in deinem Wort. Hab dafür auch ganz herzlich Dank, Herr Jesus, dass dein Wort eindeutig ist, dass es Einheit ist und dass es Leben ist. Hab herzlich Dank dafür, Herr Jesus. Ja. Lasst uns einfach weitermachen. Wir hören heute mal jemanden zu, der schon lange nicht mehr lebt. Und aber der Worte Gottes bekommen hat und ausgesprochen hat. Und hat sie nicht nur ausgesprochen, er hat sie auch geschrieben, weil er Briefe geschrieben hat an Freunde, an Gemeinden und hat denen das mitgeteilt, was ihm der Heilige Geist so gegeben hat. Und diesem wunderbaren Mann, der sein ganzes Leben voll und ganz dem Herrn hingegeben hat, der durch Sieg und durch Versorgung durchgegangen ist und am Ende an Jesus festgehalten hat, dem wollen wir mal ein bisschen zuhören, was der uns so zu sagen hat. Und er stellt sich zunächst vor, Simon Petrus, Sklave und Gesandter oder Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Also jetzt haben wir, ne? Er stellt sich vor, Petrus, ein Fischer, ein Geschäftsmann und einer, der, wenn er was macht, das ganz macht. Und so hat er auch entschieden, als er Jesus getroffen hat, ich lasse meine Fischerbude, gebe mein Geschäft auf und ich folge jetzt Jesus nach. Der gesagt hat, als Jesus angekündigt hat, dass er umgebracht werden wird, der gesagt hat, ich verlasse dich nicht. Und wenn es mein Leben mich kostet, der dabei das nicht geschafft hat, der da kläglich versorgt hat und der dann gesagt hat, okay, das war's, da brauche ich nicht mehr auf dieser Schiene weiterzumachen, ich gründe wieder mein Geschäft. Und als er dann wieder auf Arbeit war oder fischen gegangen ist, sieht er Jesus am Ufer und wird eingeladen zum Frühstück, gebratenen Fisch am Feuer. Und da stellt ihm Jesus ganz entscheidende Fragen. Petrus, hast du mich lieb? 3-mal. Und Petrus sagt, ja, Herr, ich hab dich gern. Predigt von Christian Petz, Schwarzenshof 2012. Lohnt sich zu hören. Jedenfalls dieser Petrus, der durch Sieg und Versorgung gegangen ist und an Jesus festgehalten hat, wurde von Gott gebraucht, um seine Gemeinde aufzubauen. Und deswegen lohnt es sich, ihm zuzuhören, was er so zu sagen hat. 2. Petrus Kapitel 1. Schon mal noch die NGÜ mit her. Ab Vers 3. 2. Petrus 1, ab Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. So, wir haben heute ein Ziel. Und das Ziel ist, dass wir Hindernisse aus dem Weg räumen, die das, was Gott in uns an Frucht gegeben hat oder angelegt hat, in irgendeiner Weise behindern oder zurückhalten. Wir hatten in unserer Gebetsrunde heute früh in Vorbereitung für den Gottesdienst, hat sich das so zusammengefügt, dass wir glauben, dass Gott heute an unserem Herzen etwas tun möchte und zum einen uns zeigen möchte, für welche Frucht, für welche gute Art von Frucht wir bestimmt sind und zum anderen auch uns dabei helfen möchte, dass wir Dinge aus unserem Herzen rausräumen, die das irgendwie aufhalten, dass seine Frucht aus uns rausfließen kann. Ihr erinnert euch an das Bild, was uns Gott von dieser Honigbienenwabe gegeben hat, wo aus den Wabenkammern Honig fließt. Und das ist das, was wozu auch dieser heutige Sonntag mit dienen soll, dass uns Gott dort begleitet, berührt, hilft, weckt, ermutigt, stärkt und einfach motiviert und uns auch darin Freude gibt. So, im 2. Petrus geht es los im Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Dieser Satz ist vom heutigen Deutsch her ein bisschen vielleicht nicht so leicht zu verstehen. In einer anderen Übersetzung in der NGÜ steht, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. So, nochmal zurück zur Elberfelder Übersetzung. Die erste Feststellung ist, seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit gegeben. Nun ist das Wort Gottseligkeit, wem ist das schon mal im Alltag begegnet? Gottseligkeit. Es wird oft auch mit Gottesfurcht wiedergegeben. Das heißt, Ehrfurcht vor Gott. Aber Seligkeit ist auch etwas irgendwie, wo man einfach in einem Stand von echter Freude, von echtem Glück und wo man irgendwie das Gefühl hat, jetzt stimmt gerade alles. Das nehme ich bei dem Wort Seligkeit wahr. Das ist noch vielleicht noch so ein bisschen bekannt von früher, das Wort, man ist seelisch. Das heißt, es ist einfach, alles stimmt, die Welt ist in Ordnung. Und ich glaube, dieses Wort fasst beides zusammen. Ehrfurcht vor Gott ist gleichzeitig Freude. Und sich am Herrn freuen, ist ein Aspekt von Ehrfurcht vor ihm. Also, das ist ein bisschen ein geheimnisvolles Wort, die Gottseligkeit. Und ich glaube, das ist gut so, weil das der Heilige Geist uns aufschließt. Aber Ehrfurcht vor Gott oder eine fröhliche Ehrfurcht vor Gott ist damit, glaube ich, gemeint. Weil eine Ehrfurcht vor Gott, die mich nicht glauben lässt, dass er es gut mit mir meint, ist keine echte Ehrfurcht vor Gott, sondern ist eine menschliche Art von Furcht. Und eine Freude über Gott, die ihn zu einem Kumpel macht, ist keine Freude am Herrn, sondern letzten Endes sehe ich dann nicht meine Position, dass er Gott ist und ich nicht. Und das beides zusammen. Ich freue mich darüber, dass er es absolut gut mit mir meint. Ich bin darüber glücklich. Die Welt ist in Ordnung. In einer Haltung von Demut und Ehrfurcht vor ihm. Ich glaube, das ist zusammengefasst in dem Wort Gottseligkeit. So, und seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was zum Leben, zum richtigen lebendigen Leben nötig ist und zu dieser fröhlichen Gottesfurcht. Er hat uns das geschenkt, dadurch, dass wir den erkennen, der uns berufen hat. Und der uns berufen hat oder gerufen hat oder einberufen hat, gibt es auch eine Übersetzungsmöglichkeit, ist Jesus. Und wenn wir seine Person erkennen, wie er ist, dann kriegen wir das geschenkt, die Kraft zum Leben und zur fröhlichen Gottesfurcht. Und er hat das gemacht, weil er eine eigene Herrlichkeit und Tugend hat. Immer noch im Vers 3. Und die Herrlichkeit und Tugend. Herrlichkeit ist für mich, möchte ich euch so ein Stück mitgeben, was ich da innerlich spüre. Die Herrlichkeit Gottes ist seine Vielfalt. Die Herrlichkeit Gottes ist das, was er ausstrahlt. Und das ist so, in der Bibel steht, das kann man nicht erforschen. Da gibt es immer wieder neue Bereiche zu entdecken, wie Gott ist. Das ist seine Herrlichkeit. Wie wenn ein Licht durch ein Prisma scheint und ein ganzes Farbspektrum aufgeht, wo man die Farben gar nicht ganz genau präzise voneinander abgrenzen kann, die ineinander übergehen. Weil Gott das Licht geschaffen hat, hat es so wunderbare Eigenschaften. Und das andere Propheten, die auch Gottes Herrlichkeit beschreiben, die schreiben manchmal von einem Regenbogen um seinem Thron. Das ist das, dadurch wird ein Stück offenbart, dass Gottes Herrlichkeit ist einfach vielfältig, ist Leben und einen kleinen Rest von Gottes Herrlichkeit können wir in seiner Schöpfung sehen. Dass trotz, dass die Sünde passiert ist und vieles nicht mehr so ist, wie es Gott ursprünglich geschaffen hat, sehen wir so viel faszinierende Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung. Und da gleicht keine Schneeflocke der anderen zum Beispiel. Da gibt es so viele tausende verschiedene Tierarten. Da gibt es so viel Verschiedenes, was er geschaffen hat. Also wir sehen, wenn Gott seine Herrlichkeit zeigt, ist es absolut nicht monoton. Monotonie und Gottes Herrlichkeit sind Gegensätze. So. Also durch seine Herrlichkeit und durch seine Tugend. Das Wort Tugend haben andere Leute übersetzt mit Vortrefflichkeit. Und das finde ich, gibt es sehr gut wieder. Tugend ist heutzutage auch nicht mehr ein gebräuchliches Wort. Vielleicht kann man es am ehesten noch mit Höflichkeit verstehen, aber Tugend sind gute Charaktereigenschaften. Und Gottes Herrlichkeit und seine guten Charaktereigenschaften sind so reichhaltig, so vielfältig zu entdecken, dass das der Ursprung dafür ist, dass wir berufen worden sind. Er hat uns berufen, so steht es im Vers 3, durch seine Herrlichkeit, das heißt durch seine unerschöpflichen Reichtum an Schönheit, an Verschiedenartigkeit und jedes für sich ist gut, ist richtig, ist schön. Und durch seine Vortrefflichkeit. An einer anderen Stelle heißt es, er ist vollkommen. Das heißt, er ist einfach vorzüglich, unser Herr, unser Gott. Und diese Grundlagen, seine Herrlichkeit und seine Vortrefflichkeit, durch diese Eigenschaften von ihm hat er uns berufen. Und diese Berufung, die sollen wir festmachen. Im Vers 10. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Und im Vers 4 steht, was wir genau festmachen sollen. Ich lese nochmal Vers 3 und 4 jetzt im Zusammenhang. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit, zur fröhlichen Gottesfurcht, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend oder Vortrefflichkeit, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Und wenn wir uns jetzt ein Stück angeschaut haben, dass die göttliche Natur eine Vielzahl von gutem Charakter ist und eine Vielzahl von Herrlichkeit, wie ein Licht sich durch ein Prisma in viele verschiedene Farben bricht, so sollen wir ein Teil seiner Natur sein. Kein Mensch wird die vollständige Natur Gottes haben können. Deswegen steht hier was von Teilhaber. Wir sollen einen Anteil an dieser göttlichen Natur haben, an seinem Charakter, wie er grundsätzlich ist, und auch ein Stück von seiner, es soll auch ein Stück von seiner Herrlichkeit in unserem Leben sein und wohnen. Und jetzt nochmal zum Vers 10. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Die Berufung und Erwählung, nämlich, dass wir ein Teilhaber der göttlichen Natur werden. Und Gott gefällt es, dass er jedem etwas von seiner Natur austeilt. Und Gott gefällt es, dass durch jeden von uns eine Facette von seinem Charakter offenbar wird. Und wenn Bestandteile von Gottes Charakter durch uns offenbar werden, dann fügt sich das so zusammen, wie die gesamten Regenbogenfarben das gesamte Lichtspektrum zusammenfassen. Das ist am Ende alles eins, das ist eine in sich harmonische Einheit, die aber eben nicht monoton ist. Bei Gott ist Einheit nicht Monotonie. Das würde ich mal noch hinschreiben. Das sehen wir in allem, wo sich Gott offenbart. Am stärksten in seiner Schöpfung und besonders dort in dem, was er zuerst geschaffen hat. Was hat Gott zuerst gesagt, als er schuf? Es werde Licht. Und gerade die Eigenschaften des Lichtes spiegeln sehr gut wider, wie Gottes Charakter ist. So, also wir wissen, Einheit und Monotonie sind nicht die gleiche Sache. Sondern Einheit ist, es kommt alles aus der gleichen Quelle. So wie die Regenbogenfarben, wenn sich das Licht bricht, alles von dem gleichen weißen Licht kommt und zusammengefasst das eine weiße Licht ergeben. So sind die verschiedenartigen Gnadengaben Gottes oder ist auch an einer anderen Stelle im Wort die Rede von den verschiedenartigen Gnaden Gottes die Rede. So. Und wir sollen Anteil daran haben. Und ich glaube, dass das eine Beschreibung dafür ist, dass wir eine Berufung haben, eine Bestimmung für unser Leben. Weil Gott durch uns leuchten möchte und weil er sein gesamtes Bild, seinen gesamten Ort von Charakter durch uns ausdrücken möchte. Und deswegen steht im Vers 10, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Und dann Vers 11, denn so, auf diese Art und Weise, wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Im Vers 4 gibt es noch eine weitere Beschreibung als Voraussetzung dafür, dass wir Teilhaber der Natur Gottes werden können. Vers 4, Teil 2, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Dann geht es Vers 5 weiter. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar oder die Vortrefflichkeit. Ich lese mal aus der NGÜ, da ist es ganz gut in heutige Worte übertragen. 2. Petrus 1 ab Vers 5. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott. Und Ehrfurcht vor Gott ist das Wort für Gottseligkeit. Und da würde ich das mal erweitern, wieder. Fröhliche Gottesfurcht. Zur Standhaftigkeit fröhliche Gottesfurcht, zur fröhlichen Gottesfurcht Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Oder der Vers 8 nochmal aus der Elberfelder. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Also, wir sind bestimmt, eine gewisse Frucht zu bringen, eine gewisse Auswirkung zu haben. Und wenn wir den Weg gehen, den wir hier hören, vom Heiligen Geist durch unseren Freund Petrus, dann ist uns verheißen, dass unser Leben sich auswirkt und dass wir eine Facette von Gottes Charakter widerspiegeln. Jeder auf eine andere Art und Weise und trotzdem in absoluter Einheit. Und das gehen wir nochmal jetzt der Reihe nach durch, würde ich sagen. ab Vers 5. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf. Also es gibt diesen kleinen Teil, dass wir dass wir was wollen. Ich würde das mal übersetzen. Wendet allen Fleiß auf, wollt was. Habt ein Verlangen. Habt ein Verlangen nach etwas, was Gott geben will. Wer nichts will, der kriegt auch nichts. Also es gibt so eine Voraussetzung zu sagen, Herr, ich will. Und dann reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Das, oder anders übersetzt, setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit kommt. Das heißt, lasst das Werk Gottes in eurem Charakter geschehen. Oder reicht in eurem Glauben die Vortrefflichkeit dar? Von wem kommt die Vortrefflichkeit? Vers 3. Wodurch hat uns unser Herr berufen? Es ist zu leicht, ne? Darum traut sich wieder niemand zu antworten. Bei schwierigen Fragen wird es dann vielleicht besser. Also natürlich steht hier, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Vortrefflichkeit. Und diese Vortrefflichkeit soll in unserem Glauben offenbar werden. Und die kommt von ihm. Unser Job dabei ist, das zu wollen. So, und in dieser Vortrefflichkeit kommt Erkenntnis, oder ich würde mal sagen, Offenbarung über unseren Herrn. Und in dieser Offenbarung kommt auch die Fähigkeit, sich verschiedener Sachen, die einen Lust machen oder was das Wort mit Begierde beschreibt, zu enthalten. In dieser Offenbarung über ihn kommt Enthaltsamkeit, weil ich dann nicht das Gefühl habe, dass mir was weggenommen wird oder dass ich auf das Wichtigste verzichten muss, sondern dann sage ich, okay, Herr, das brauche ich nicht. Weil es deinen Weg mit mir stört. Und in dieser Enthaltsamkeit auch Beständigkeit oder Ausharren. Einfach durchhalten. Und im Durchhalten kommt wieder die fröhliche Gottesfurcht. Weil Gott uns nicht dazu bestimmt hat, dass wir beim Durchhalten stehen bleiben und das bis zu unserem Lebensende tun sollen, ohne etwas von Frucht davon zu sehen. Im Durchhalten drücken wir fröhliche Gottesfurcht aus, indem wir Ehrfurcht vor ihm haben und sagen, ich gehe nicht hinter das zurück, was du mit mir willst, und ich hau das auch nicht hin, auch wenn es gerade ist, dass es für mich komisch anfühlt oder ich nicht viel Freude dabei habe, weil das Versprechen ist, dass darin wieder fröhliche Gottesfurcht kommt. Und in der Freude an Gottesfurcht oder in der Fröhlichkeit, in Ehrfurcht vor ihm zu leben, fällt es uns leicht, unseren Mitbruder und meine Mitschwester zu lieben. In dieser Gottseligkeit oder in der fröhlichen Gottesfurcht soll sich die Bruderliebe zeigen. Und dadurch, dass wir uns untereinander lieben, dadurch soll überhaupt die Liebe Gottes offenbar sein. So. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Das heißt, wenn wir uns mitnehmen lassen von Jesus in das, wofür er uns bestimmt hat, und auch eine Entwicklung zulassen, dann wird unser Leben ein fruchtbares sein. Dieses Versprechen und die Verheißung haben wir. Und wir werden von ihm und durch ihn gewirkt eine Farbe in seinem Regenbogen sein. Genau die, für die wir bestimmt sind. Und das finde ich ein ganz ermutigendes Bild von Gott, dass er uns bestimmt hat, dass wir Anteil an seiner Natur haben. Und wir haben das nicht, um das in irgendeiner Weise zu konservieren oder zu sagen, ja, ich habe Anteil an göttlicher Natur. Wenn das so ist, wird es sich auswirken. Und dazu möchte ich einfach ermutigen. Ich möchte mal noch was aus dem Epheserbrief lesen. Epheser 4, ab Vers 11. Da steht, und er, unser Herr, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Wir hatten das Bild jetzt von der verschiedenartigen Herrlichkeit Gottes. Und dazu sind wir bestimmt ein Teil von dieser Herrlichkeit Gottes zu sein. Ne? Im Petrusbrief steht, wir sollen Teilhaber seiner Natur sein. Wir sollen ein Teil von seiner wunderschönen Natur sein. So, jetzt steht hier, hier ist eine Liste in dem Epheserbrief, Kapitel 4, ab Vers 11, von verschiedenen Orten, wie Gott seine Natur zum Ausdruck bringt. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. So, jetzt sind wir herausgefordert, herauszufinden, zu welchem dieser Orden von Berufung wir gehören. Oder? Wer hat aufmerksam zugehört? Ja oder nein? Ja? Wer ist anderer Meinung? Es geht im Kinderdienst leichter, solche Fragen zu stellen. Aber macht nichts. Natürlich ist das alles vorauszusehen, worauf ich hinaus will. Also, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und das sind ganz wunderschöne und wichtige Dienste, die Gott geschaffen hat und gegeben hat. Und sie sind grundlegend dafür, dass Gott eine Gemeinde wachsen lässt. Hier ist, dass da Namensschilder dran stehen mit Berufsbezeichnungen. Doktor Apostel oder so. Oder Doktor der Prophetie oder wie auch immer. Aber Gott hat bestimmten Menschen den Dienst gegeben, grundlegende Dienste in der Gemeinde zu tun. Und durch das, was sie tun und durch das, was Gott durch ihnen wirkt, werden sie als Apostel und als Prophet oder als Evangelist oder als Hirte oder als Lehrer ganz einfach offenbar. Durch das, was sie tun, ist zu erkennen, was sie sind. So, und jetzt kommt der Knackpunkt in diesem Vers. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Das heißt, diese Dienste sind zwingend notwendig und will Gott gebrauchen dafür, dass die anderen Facetten seiner Herrlichkeit in der Gemeinde zum Leuchten kommen und unterstützt werden, ausgerüstet werden, ihren bestimmten Teil ihrer Berufung zu leben. Und damit sind wir wieder hier, dass Einheit mit Monotonie nichts zu tun hat. Und wir sind dabei auch, dass es keinen von uns gibt. Weil ich glaube, viele von uns finden sich weder als Apostel, noch als Prophet, noch als Evangelist, noch als Hirte, noch als Lehrer hauptsächlich wieder. Ich denke, diese Anteile von diesem Dienst Gottes leben in jedem von uns bis zu einem gewissen Maß. Jeder von uns hat Anteile von diesen Diensten Gottes. Und weil alles aus der gleichen Lichtquelle kommt, ist das gleiche Licht in jedem. Und jeder Ort von Dienst kann in jedem in unterschiedlicher Stärke mal vorhanden sein. Aber dann gibt es Menschen, die sind hauptsächlich in dieser Art Dienst berufen, wie es hier steht. Und dann gibt es die Heiligen, die ausgerüstet werden zum Werk ihres Dienstes. Und ich glaube, es ist für uns nicht wichtig, dass wir unsere Berufung mit einem dieser fünf Titel überschreiben können. Wir würden nicht entdecken, was Gott für unser Leben bestimmt hat, wenn wir mit aller Gewalt versuchen würden, rauszufinden, bin ich jetzt nur Apostel oder bin ich Prophet? Oder bin ich Evangelist? Oder bin ich eher Hirte? Oder bin ich eher Lehrer? Und wenn wir uns darauf beschränken würden und sagen, ich muss in irgendwas von diesen 5 Diensten passen, sonst habe ich meine Berufung nicht gefunden, würden wir den Plan Gottes einschränken. Wir sollen viel mehr diese Dienste, wenn sie uns begegnen, dass Gott Menschen solche Dienste gegeben hat, wertschätzen, von ihnen lernen, von ihnen empfangen, was Gott gibt. Aber unsere eigene Berufung wird durch diese Dienste gefördert und hervorgebracht und braucht diese Dienste, um zu leben. Aber sie beschränkt sich nicht auf diesen als fünffältigen Dienst benannte Dienst Gott, den Dienst Gottes, den er in die Gemeinde gibt. Diese 5 Dienste sind für die Gemeinde grundlegend, weil sie nötig sind, dass die Heiligen, nämlich wir alle, für das Werk des Dienstes ausgerüstet werden. Für die Erbauung des Leibes Christi. So. Und in diesem Werk des Dienstes ist deine Berufung drin. Um das mal konkret zu sagen. Dein Stück Regenbogenfarbe, dein Stück Anteil, wie durch dich der Charakter Gottes weitergegeben und wiedergespiegelt werden soll, ist zusammengefasst, dass du ein Heiliger bist, der ausgerüstet wird für das Werk des Dienstes. Und ist für mich zusammengefasst, dass ich ein Heiliger bin, der ausgerüstet wird für das Werk des Dienstes. Ich denke, einen der Schwerpunkte in dem, was Gott mir gegeben hat, in einem gewissen Maß von Hirtendienst. Aber ich erkläre auch mal gerne was. Und ich freue mich riesig, wenn ich jemandem helfen kann, Jesus als Retter und Herrn anzunehmen. So. Also bin ich nichts von denen in, wie soll ich sagen, so in Reinkultur. Und ich könnte meine Berufung nicht mit einem Wort zusammenfassen. Und ich denke, ich brauche das auch nicht. Das ist auch okay so. Ich habe den Dienst, Ältester in unserer Gemeinde zu sein. Und auch darin erschöpft sich nicht das Stück Farbe, was ich aus Gottes Gedanken bin. Deswegen lasst uns ein Stück in diese Freiheit gehen, dass wir nicht versuchen, unsere Berufung so mit einem Wort bezeichnen zu wollen. Und wenn wir das nicht können, dass wir dann der Meinung sind, wir haben unsere Berufung nicht gefunden oder unsere Bestimmung. Ein guter Weg, in seiner Berufung zu wachsen, ist wirklich mit Jesus in guter Gemeinschaft zu sein und viel in seinem Wort zu lesen. Dadurch schafft Gott in uns was, was sich durch uns auswirken wird. Und im Rückblick können wir so umschreiben, wofür wir von Gott berufen sind. Und selbst jede Art apostolische Berufung gleicht nicht der anderen. Der Apostel Paulus gleicht nicht dem Apostel Petrus. Der Apostel Johannes gleicht nicht, wen haben wir noch so, die so Briefe geschrieben haben? Jakobus. Sie gleichen einander nicht, obwohl sie alle Apostel sind. Versteht ihr? Auch wo Berufungen klar charakterisiert sind, gleicht nicht eine der anderen. Aber es hat alles das gleiche Ziel, dass Gott seinen Leib und seine Gemeinde aufbaut und sein Reich aufgebaut wird. Und dazu braucht es das gesamte Spektrum. So. Und Gott will, dass wir oft in dem Weg dahin, dass der Anteil, den er uns gegeben hat, mehr sichtbar wird und mehr offenbar wird, dass wir dort, braucht es von uns den Wunsch, ich will das. Ich will, dass das, was du mir gegeben hast, mir selber mehr offenbar wird. Und ich will, dass es auch, dass du durch mich die Art Frucht bringst, die du durch mich bringen möchtest. Dann gibt es noch einen Bibelvers, der ist ganz stark, den hatte vorhin der Gunnar aus unserer Gebetszeit und hat es gesagt, Hebräer 6, ab Vers 11. Da steht, wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Hier treffen wir wieder auf zwei Bestandteile, die auch im Petrusbrief stehen, dass das Vertrauen auf den Herrn, ihn lieben, ihn suchen, alles was mit Glauben zusammenhängt und auch Ausharren. Ausharren heißt dranbleiben, nicht aufgeben. durch ihm vertrauen und nicht aufgeben, werden wir die Verheißungen erben. Und ich glaube, das bezieht sich auch auf das, wofür wir ganz persönlich bestimmt sind, wie sich Gott, wie Gott den Teil seines Charakters durch uns offenbaren kann, den er durch uns persönlich offenbaren möchte. Wir werden das nicht erreichen, wenn wir dann nicht danach suchen. Also es gehört, unsere Aktivität ist, wir suchen danach und wir bitten den Herrn, uns zu gebrauchen. Und lasst uns mal ein Stück unseren Blick weiten, dass wir nicht versuchen, von ihm zu hören, bin ich nun Apostel oder Prophet oder bin ich Hirte oder Lehrer. Lasst uns individueller hören, wie uns Gott berufen hat. Lasst uns individueller schauen auch, wo wir auch schon fruchtbar gewesen sind, wo Gott uns schon gebraucht hat. Und lasst uns sagen, okay, Herr, an dieser Stelle, doch, da denke ich, da hast du mich gebraucht. Ich will, dass das in meinem Leben zunimmt, wie du mich schon gebraucht hast. Und wir können nicht unsere Berufung festmachen, indem wir den Titel klarer kennen, weil wir dadurch immer noch nicht wissen, was zu tun ist. Selbst wenn wir wissen, ja, ich bin zum Prophet berufen, wissen wir nicht, was wir morgen zu prophezeien haben. Wir bleiben also in dieser Abhängigkeit, beständig von ihm zu empfangen und von das weiterzugeben, was wir von ihm empfangen haben. Oder wenn jemand weiß, ich bin ein Evangelist, wie wir es zum Beispiel beim Peter Franz in einer sehr stark ausgeprägten Form sehen, dass er diesen Dienst hat von Gott. Er ist auch abhängig von ihm, vor dem nächsten Mal zu hören, was Gott genau da will und wie die konkreten Schwierigkeiten in dem Punkt zu überwinden sind und so weiter. Also wenn wir unsere Berufung auch in einen dieser 5 Titel fassen könnten, würde uns das nicht davon entbinden, dass wir abhängig von unserem Herrn sind und dass wir durch Glauben und Ausharren auch dann die Frucht in dem Dienst bringen, den wir von ihm haben. Und so unterscheidet sich das Verfahren zum Fruchtbringen nicht voneinander, ob wir das in diesen fünf Diensten wiederfinden, was uns Gott gegeben hat, oder nicht. Die Art und Weise, wie wir Frucht bringen, ist, dass wir ihn suchen und dass wir nicht aufgeben. Und dass wir sagen, Heiliger Geist, lass mich erkennen, was hast du in mich gegeben? Was kann durch mich fließen? Was kann aus mir kommen? Was hast du mir gegeben, damit ich damit anderen dienen kann? So, und auch wenn das Farbspektrum verläuft, da keine ganz scharfen Grenzen gibt, ist es doch gleich, wenn wir uns das Spektrum angucken, gleich kein Millimeter in dem Spektrum dem anderen. Es gibt einen beständigen Farbverlauf in dieser ganzen Sache. Und das ist für mich total ermutigend, das zeigt die Kreativität und die Größe und die Herrlichkeit Gottes. So, nochmal zum Petrus zurück. Zum zweiten Petrus. Vers 3 und 4. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur, ich sag's wieder mal, fröhlichen Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend oder Vortrefflichkeit, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Vortrefflichkeit oder Charakterfestigkeit dar. In der Charakterfestigkeit oder Vortrefflichkeit aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit aber das Ausharren. Ich möchte nochmal ein Wort zum Enthaltsamkeit sagen. Es gibt einen Preis, den es kostet, dass wir in dem Dienst, den uns Gott gegeben hat, wachsen. Und der heißt, es braucht ein gewisses Mindestmaß an Zeit, was wir dafür einsetzen, dass wir unseren Herrn suchen. Und es braucht ein gewisses Mindestmaß an Zeit, dort auch hier und da praktisch tätig zu sein. Und das heißt, wir müssen uns von dem einen oder anderen hin und wieder enthalten, um dessen Willen, wofür wir von Gott bestimmt sind. So, und in dem Ausharren, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die fröhliche Gottesfurcht, in der fröhlichen Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus zum einen nicht träge, weil es einfach spannend und interessant ist, und zum anderen nicht fruchtleer sein, weil ein Stück von seiner Herrlichkeit in uns ist und das wird immer, immer Frucht bringen. So, dann Vers 10. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Festmachen heißt, finde ich, sich der Sache gewisser werden, dem Raum geben, dem immer wieder sagen, Herr, ich will einen Teil deiner Herrlichkeit widerspiegeln. Ich will, dass das, was du durch mich tun und geben willst, das soll durch mich getan und gegeben werden, weil es durch keinen anderen kommen wird. Rot kann nicht grün sein und blau kann nicht gelb sein im Regenbogen. Jede Farbe hat ihren eigenen Anteil am Spektrum. Und so hast du deinen eigenen Anteil an der Art und Weise, wie Gott seine Herrlichkeit sehen lassen will und wie er Frucht bringen möchte. Also wie er sich auswirken will, wie er etwas durch dich verändern will in deiner Umgebung, wie er etwas von seinem Reich durch dich aufgebaut sein lassen will, wie etwas durch dich verändert wird, was durch keinen anderen verändert werden kann. Dann steht es, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so, auf diese Art und Weise, wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. So, ich glaube, wir sind jetzt ziemlich motiviert, dort wieder neue Hoffnung zu haben und wieder den Wunsch, dass der Heilige Geist in uns den Wunsch neu weckt, Herr, ich will, dass du das durch mich geben und tun kannst, was du willst. Und wir hatten heute früh in unserer Gebetsrunde eine Erinnerung wieder dran an das Bild mit der Honigwabe. Und ich glaube, das steht in einem sehr engen Zusammenhang damit, was uns Gott am Anfang des Jahres gegeben hatte. Dass wir es wie aneinander gefügte Honigwaben sind, aus denen der Honig halt fließt und insgesamt als Frucht von der Gemeinde ausgeht. Und dazu kommt jeder Honig aus seiner Wabe. Und wir hatten die Erinnerung daran, dass da manchmal so Deckeln über den Waben sind, die den Honig zurückhalten. Und heute wollen wir uns vom Heiligen Geist erklären lassen, was die Deckeln sind und er sie wegnehmen möchte. Da kann heute bei dem einen oder anderen von uns der Deckel weggenommen werden und Honig fließen, im Vergleich gesprochen. Ich bitte mal, dass diejenigen unter uns, die in der Gebetsrunde heute früh da so Eindrücke hatten, was diese Deckeln sein könnten, die das verhindern, dass das, was Gott in unserem Leben gegeben hat, im Vergleich mit dem Honig, dass das fließen kann. Seid bitte so lieb und sagt das. Und wer noch einen Gedanken hat, was es noch solche Deckeln sein könnten, sagt es bitte auch. Wo ihr merkt, ja, das ist was, das könnte das behindern, dass Gott seine Frucht durch mich bringen kann. Oder dass da mehr davon kommen kann. Minderwertigkeit könnte das sein. Das heißt, ich halte das, was Gott mir gegeben hat, für wesentlich unwichtiger als das, was er einem anderen gegeben hat. Genau. Sei mal bitte so lieb und tu das nochmal kurz erklären am Mikro.
Also ich hatte das in der Gebetszeit schon gesagt. Der Christian, mein Sohn, der hat mir neulich was erzählt, was er, ich weiß nicht, wo er das jetzt aufgenommen, also gehört und gesehen hat. Das waren Vögel, die sich mit kleinsten Plastikteilchen vollgefressen haben, in der Annahme, dass es Futter ist, und waren dermaßen gefüllt und gesättigt damit, im Moment gesättigt, dass keine andere Nahrung mehr aufgenommen werden konnte. Die Vögel haben ja gedacht, ich weiß nicht, ob Vögel denken können, aber sie waren der Meinung, dass das Futter ist und dass das sättigt und dass das sehr gut für sie ist. Aber sie waren gefüllt mit etwas, was zwar im Moment den Hunger beseitigt hat, aber nur im Moment, und was verhindert hat, wirklich gute Nahrung aufzunehmen. Und das hat mich sehr bewegt und ich habe gedacht, ja, wir sind auch manchmal so, dass wir uns mit irgendwas füllen und meinen zu sättigen, was verhindert, dass wirklich die Nahrung, die Gott uns geben will und die rein und sauber ist und wirklich sättigt, in uns aufgenommen werden kann. Und ich habe dann so gedacht, wir müssen das ausspeien aus unserem Mund, aus unserem Herzen, was uns verkehrt sättigt, um das Richtige aufzunehmen.
Würdest du das, kann man das bezeichnen, falsches Futter zusammengefasst? Oder falsche Nahrung? Falsche Nahrung, gut. Okay, was könnte es noch sein? Bitterkeit hinschreiben? Ich hatte noch den Gedanken, in unserer Runde kam auch Unvergebenheit. Nicht vergeben. Bitterkeit, so. Würdest du das beschreiben? Lügen über Gott und mich? Komm, so in der Art? Ja? Lügen über Gottes Plan mit mir? Ja, was könnte noch so ein Deckel sein? Faulheit könnte auch so ein Deckel sein. Das ist wohl wahr. Faulheit, Passivität. Ja, das ist wahr. Hyperaktiv. Ja, das stimmt. Ja. Wenn man praktisch durch die Gegend schießt, wie angestochen und gar keine Chance hat, darauf zu hören, was Gott einem eigentlich geben oder sagen will. Aktionismus könnte man das nennen, ne? Ja. Unglaube. Ja, stimmt. Ihr seid spitze. So, eins noch. Wie bitte? Menschenfurcht? Was wolltest du sagen? Stolz könnte auch stehen. Da passt hier noch mit rein. Stolz und unten könnte noch Menschenfurcht stehen. Richtig. Okay. Ja, Angst. Allgemein die Angst. Angst vor Fehlern vielleicht. Das hemmt einen manchmal ganz schön. Ja, schreibe ich hier noch mit rein. Wer es nicht lesen kann, muss einfach ein bisschen näher rankommen. Okay. Na gut. Und wenn der Heilige... Ja, du noch? Naja, schon. Aber manchmal lohnt es sich, das ein bisschen detaillierter zu betrachten. Du hast recht. Aber die Herrschaft von Jesus ist ja nicht so eine Pauschale oder auch wie wir es hier hatten. So wenig wie Gott monoton ist, so ist auch die Herrschaft von Jesus nicht so eine Pauschalgeschichte, sondern braucht eine konkrete Umsetzung in den verschiedenen Lebensbereichen. Drum, das ein Stück aufgeblättert. So, jetzt sind wir dran. Wir dürfen empfangen von unserem Herrn. Und jetzt brauche ich mal Beratung, wie wir das praktisch umsetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Gruppen zusammen sind und sagen, Herr, bei mir habe ich das und das erkannt. Bitte geh damit um. Ich will, dass ich wirklich Freude habe an meiner Berufung. Ich will, dass das aus mir fließt, was du willst. Also ich habe gedacht, es ist vielleicht in Gruppen zusammen gut, aber wissen nicht, bin ich mir nicht so ganz sicher. Die Gruppen nicht zu groß, ja. Die Gruppen nicht zu groß. Weil das doch auch ein bisschen persönlich ist. Aber wir einander ja Gnade gewähren. Okay, dann machen wir das in Gruppen. Matthias, hast du noch was dazu?
Der Friedemann hat während der Gebetszeit oder nach der Gebetszeit was gesagt, das hat mich sehr angesprochen. Das Gedankengefängnis meines Herzens hat einen Schlüssel, der von innen steckt. Das Gedankengefängnis, also diese Lügengedanken, die wir über uns selbst oder auch über Gott denken, was wir jetzt hier auch gehört und gesehen haben, dieses Gefängnis geht nur auf, diese Türe, wenn du den Schlüssel rumdrehst. Also es wird nicht Gott tun. Gott wird nicht dieses Gedankengebäude oder dieses Gefängnis öffnen für dich. Es steht geschrieben, dass wir gefangen nehmen sollen. Jeden Gedanken, der sich gegen den Gehorsam Jesu Christi wendet. Und das bedeutet, wir haben die Aufgabe, das zu tun. Und wenn an irgendeiner Stelle du sagst, ich bin zu nichts zu gebrauchen, ich bin eigentlich überflüssig, ich atme diese Luft weg in diesem Raum, da hast du ein Gedankengefängnis. Da bist du in einer Lüge gefangen. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben. Ich weiß das. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und man versteht gar nicht den anderen, der hier in Freimut irgendwelche Dinge tut. Das hat den Hintergrund, dass du einer Lüge auf den Leim gegangen bist und diese Lüge hat sich in deinem Inneren zu einer Festung manifestiert. Und es steht geschrieben, wir sollen jede Festung niederreißen, jede Höhe und jede Erkenntnis, die sich gegen den Willen oder gegen das Wort Gottes richtet. Und wir haben das heute gehört. Diese Dinge, die hier geschrieben stehen, richten sich gegen das Wort Gottes. Weil Gott sagt was ganz anderes über dich und über mich. Und diese Gedankenfestungen und diesen Schlüssel, wie Friedemann sagt, müssen wir umdrehen. Musst du und ich umdrehen. Sagen, ich will, dass das nicht mehr so bleibt, dass Wahrheit kommt.
Ich würde das mal noch ergänzen wollen. Es ist ein paar Verse vorher von dem, was Jan gepredigt hat, im ersten Petrusbrief, da steht doch ganz klar dort, werft alle eure Sorgen auf den Herrn, denn er sorgt für euch. Und wir entdecken häufig solche Stellen, wo eine Aufforderung steht, tu du etwas mit deinen Sorgen. Tu du etwas oder übergib du deinen Weg dem Herrn und vertraue ihm, er wird es zustande bringen. Und das heißt, wenn du mit deinen Sorgen nichts machst, wird auch nichts geschehen. Und wenn du deinen Weg nicht, sprich also mit deinen Worten, mit deinem Mund, dem Herrn nicht übergibst, dann bleibt es so, wie es ist. Dann bleibst du im Gedankengefängnis drin. Und der Schlüssel steckt eben innen drin. Das muss man sich bildlich mal vorstellen. Warum sollte ich noch sitzen bleiben und die Luft wegatmen?
Okay, dann lasst uns das mal tun.